Noviglas Podcast History.
Hallo und herzlich willkommen zum Geschichte-Podcast von Noviglas Zdravi Bili. Heute in einem, ja, wie wollen wir es nennen, Sonderformat, denn heute haben wir einen Moderator. Zunächst einmal herzlich willkommen, Ralf.
Ja, hallo. Das Wichtigste mal zuerst. Servus Michi und Moderator ist ein starkes Wort. Wir haben einen Aufpasser, haben wir endlich wieder mal. Sagen wir es so.
Und unser Zensor, den wir schon aus der Seifenblasenfolge kennen.
Genau. Hallo, lieber Ralf. Hallo, Michi. Wir kriegen von den Sonderformaten scheinbar nicht genug. Na, jetzt haben wir den Live-Podcast gehabt und so als Jahresabschluss, Bilanz 2021, darf ich als Konstantin Vlasic auch noch dabei sein und mit euch ein bisschen das Jahrrevue passieren lassen und was uns sonst noch so in den Sinn kommt.
Ja, dieser Podcast ist ein bisschen wie ein Pokémon, es entwickelt sich weiter.
Jetzt stellt sich die Frage, was für ein Pokémon wir sind, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie so ein Shiggy waren, dann sind wir ja schon gut dabei, dann sind wir jetzt eh schon mindestens ein Chillock und das Ganze läuft. Aber wahrscheinlich waren wir halt so ein Pummeluff oder so ein Carpador oder so. Und
wir versuchen so ein Psychopathisches, oder wir haben diese mit Psycho-Fähigkeiten gassen. Oh Gott, das ist schon so lange her.
Also weißt schon, da hat es doch den Carpador gegeben, das war dieser Goldfisch, den hast du aber nicht trainieren können. Aber wenn du ihn irgendwie doch trainiert hast, dann ist er aus der Drache geworden. Sowas sind wir. Es ist ein bisschen hoffnungslos, aber es könnte nochmal ein Drache werden.
Hat der nicht diesen Platscher können?
Ja, nur den Platscher.
Am Gameboy, der hat nur den Platscher.
Nur den Platscher.
Vollkommen unnötig. Ein vollkommen unnötiges Viech.
Yep, das ist es. Ja, wir sind das Carpador der Podcast-Landschaft.
Also ich sage euch, das wird halt super.
Wow. Aus dem Karpfen wird ein Drache. Ich finde diese... Das könnte auch unserem Podcast ganz gut tun, wenn wir diese Entwicklungsstufe einfach überspringen. Ja. Das heißt, mit dem Jahr 2022 folgt das Jahr des Drachen, oder? 2022. Ich weiß nicht, wie wollen wir diese Sendung heute anlegen? Also ich bin vermutlich einer, der die meisten eurer Folgen sehr genau gehört hat, weil ich auch immer diese Shownotes mache und mir rausschreibe, was ihr da für Witze macht, die man dann zu einem Trailer umwandeln könnte oder die man doch lieber rausnimmt. und deswegen, also ich weiß nicht, wir haben in diesem Jahr ja, das ist jetzt die 13. Folge, die in diesem Jahr gemacht wird, 12 regulär davon und eine ist diese April-Folge zu den Seifenblasen.
Die schönste aller Folgen.
Es ist ja ganz ohne Konzept, glaube ich. Na, vielleicht haben wir bei der Folge schon mehr Konzept gehabt als bei der jetzigen.
Es ist die Mutter aller Podcasts. So, jetzt hast du es.
Also ich bin auf wenig stolz in meinem Leben, aber auf die Folge bin ich stolz. Gell? Das muss man einfach mal unumwunden auch anerkennen.
Ja, also ich glaube, es ist auch die, für die es die meisten so Nachfragen gegeben hat und eigentlich auch Bewunderung über die ganzen Fakten, die wir über Seifenblasen, die man sonst nirgends findet.
Ja. Das zeugt von super Recherchearbeit.
Wir sollten einen Wikipedia-Artikel anlegen.
Ja, es wird Zeit.
Okay, vielleicht machen wir es einmal so. Wir haben dieses 100-Jährige jetzt mehr oder weniger... Also eigentlich, ich würde sagen, ich glaube, ich hatte nach 2 Monaten schon keine Lust mehr auf diesen 100er. Und jetzt sind wir fast am Ende des 12. Monats dieses Jahres. Ralf, ich glaube, Kärnten hat so etwas Ähnliches durchgemacht wie das Burgenland. Das war dann 2018. Würdest du meinen, dass das dieses 100-Jährige, ist das überhaupt was Wichtiges für ein Bundesland, dass das so zu durch, also ich meine, in Kärnten gab es diese 100 Jahre Volksabstimmung.
Ja,
ich meine.
Aber das war ja nicht 18. Das ist 20. Aber
genau.
Also ich glaube, der Vergleich ist schwierig. Ich will jetzt gar nicht da irgendwie Burgenländern und Burgenländerinnen erklären, was sie brauchen. Ich meine, ich glaube, wir sind alle seit übermäßig begeistert von dem, was da dann endgültig draus geworden ist vielleicht. Aber Also im Vergleich zu Kärnten kann man ja zumindest noch sagen, dass bei euch dann das nicht immer gleich so politisch aufgeladen ist, weil wenn man in Kärnten die ja 100 Jahre Volksabstimmung gedenkt, dann schwingt da halt doch der Geist von zumindest 90 Jahren Heimatbund und ja rechtsradikales Gedankengut, die das weitergetragen haben seit den 20er Jahren mit. Und dementsprechend fällt es mir da dann nicht schwer, das in irgendeiner Form überhaupt, ja, nicht, na, legitim ist es schon, aber es ist zumindest für mich dann selten ein schönes Event, wenn man über das redet. Vor allem, wenn man das aus kärntner-slowenischer Perspektive sich anschaut. Also, schwierig. Das hat das Burgenland ein bisschen leichter in der Hinsicht und ich würde auch sagen, dass das Event ja doch vielleicht ein bisschen, jetzt rein historisch, alles andere dahingestellt, rein historisch ein bisschen relevanter ist, weil Kärnten hat es auch vor 1920 schon gegeben. Ich meine, Kärnten ist das älteste Herzogtum, was heute ein Bundesland ist in Österreich. Das ist jetzt nicht so, dass man das jetzt großartig da in Erinnerung rufen muss, wie das zustande gekommen ist. Das hat es ja eh, ist ja Blödsinn zwar, aber gefühlt eh immer schon gegeben so. Und es ist im Burgenland halt anders und von dem her ist ja vielleicht ganz nett, dass man sich da 100 Jahre mal ja die Zeit nimmt, zurückzuschauen, zumindest in der Theorie. Aber ich werde mir jetzt da ein Urteil, wie das war, eher verbieten, weil ich es einfach auch nicht, oder eigentlich nur über Bande von euch so richtig mitgekriegt habe. Ich weiß, dass halt Alfons Haider sich nett gegenüber Musikern verhalten hat, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, eine Ausstellung hat es gegeben. Da bin ich draußen.
Aber das heißt im Grunde, so wie du das gesagt hast, ist der grobe Unterschied der, dass es in Kärnten zumindest diesen identitätsstiftenden Auftrag nicht gegeben hat nach 1920. Ne?
Naja,
in den Burgenland schon.
Die Frage, oder? Wie du das definierst. Ne? Also ich meine, es hat schon in vielen Kreisen diesen in Anführungszeichen Auftrag gegeben, den viele gesehen haben zumindest, dass man dieses deutschsprachige Kärntnertum und ja, das Deutschtum, ne? Oder auch ein deutsches Kärnten halt hervorhebt und das auch mit viel Erfolg. Aber das ist immer noch was anderes, ne?
Also bevor wir auf den schicksalsträchtigen Moment im August überleiten, wo es diese Ausstellungseröffnung auf Burg Schleining gegeben hat, würde ich vielleicht eine kleine Challenge ausrufen. Ich weiß, dass der Michael sich sonst zurückhält, wenn es um Kritik am Land Burgenland, glaube ich, geht. Aber ich hätte gern eine Challenge und zwar, ob es Michael Schreiber als Historiker gelingt, die 100 Jahre, die das Burgenland durchlaufen hat, in 100 Sekunden unterzubringen.
Oh, das finde ich geil. Super.
Ja, das ist eine schöne Challenge für diese Sendung, weil natürlich viel mehr außer das habe ich nicht vorbereitet.
Also 100, sozusagen 100 Jahre in 100 Sekunden?
Ja. Und nicht für du musst nicht bei jedem Jahr Halt machen, aber ich hätte mal gesagt, dass...
Ja, warum nicht? Schmeiß an die Uhr.
Schmeiß an die Uhr, okay.
Gib mal einen Countdown und dann geht's los.
Also, vor mir liegt jetzt das Handy-Display mit lauter Nullen. Ich zähle von 3 runter und dann startest du, okay. 3, 2, 1, go.
Gut, also die Idee des Burgenlandes entsteht Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Märzrevolution 1848-49. Da kommt die Idee auf, dass man die Ungarn in dem Teil der Monarchie, wo ja die Revolution besonders stark schwächt und deswegen ihnen den Westen, in dem Deutsch gesprochen wurde, wegnimmt und dann den deutschsprachigen Teil der Monarchie angliedert. So, und das ist ein bisschen eingeschlafen im 19. Jahrhundert, aber Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Majorisierungsdruck sehr groß und da wird dann die Frage immer aktueller. Und nachdem also der Erste Weltkrieg die Monarchie zerrissen hat, war diese Frage sozusagen plötzlich sehr akut. Man hat es also aus der Schublade geholt und hat gesagt, also als Österreich, hallo, wir wollen das Burgenland haben. Die Ungarn wiederum haben gesagt, na, das Burgenland geben wir sich sicher nicht her. Und ja, jedenfalls haben dann die Großmächte in Paris, also die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, entschieden, euer Burgenland wird Teil Österreichs. Dann haben sie sich gestritten drum, die Österreicher und die Ungarn. Und dann haben sie sich so sehr gestritten, dass sie sich an einen Tisch haben setzen müssen. Das ist im Oktober 1921 passiert und da hat man ausgemacht, dass das Burgenland Teil Österreichs wird, aber Sopron bleibt bei Ungarn. Dann hat man sozusagen eine Scheinabstimmung gemacht um Sopron. Damit war die Hauptstadt weg. So, und dann ist es weitergegangen. In den 20er Jahren war es ein bisschen schwierig, in den 30er Jahren war es auch ein bisschen schwierig, weil da ist viel geschmuggelt worden und irgendwann war die Gewalt an der Grenze schon so groß, dass das Militär an die Grenze kommen musste. Ui, wir wären knapp mit der Zeit. Na, jedenfalls sind dann die Nationalsozialisten gekommen 1938 und plötzlich war das Burgenland futsch bis 1945, dann ist das Burgenland wieder entstanden und nach 1945 wird also die Infrastruktur aufgebaut, es wird eine eigene Identität aufgebaut und plötzlich haben wir dann die 100 Jahre. Das war jetzt auf die Sekunde genau.
Ja, wirklich. Ich glaube, bei 1,39,5, glaube ich, hast du 100 Jahre Burgenland gesagt. Und das war dann das.
Na, super. Okay. Schau, ich meine, ich habe viel auslassen.
Ja, also die Nachkriegszeit gibt es halt nicht, aber ja, ist wurscht.
Die Frage ist halt, wie relevant war die halt, ne?
Nee.
Diese 10 Jahre Besatzungszeit.
Ah, bitte schon.
Also glaubst du, wir würden jetzt diesen Part so exportieren und wir schicken das runter nach Schleining zur Ausstellung und die stellen das Exponat dahin? Also entweder sie schauen sich jetzt 4 Stunden lang diese Ausstellung an oder...
Die 100 Sekunden.
Die 100 Sekunden und danach können sie im Café sich einen Spritzer bestellen.
Da spart man sich nämlich die Fahrerei und das ist ja auch umweltfreundlich, weil, siehst du, ich habe ja auch einen Umweltauftrag da scheinbar. Nicht nur einen Bildung, sondern auch einen Auftrag, die Welt zu retten.
Und du nimmst sie beide todernst.
Na sicher.
Michi, ich würde vielleicht kurz auf deine Rolle noch eingehen wollen. Also du hast dieses Jahr nicht nur für unseren Podcast begleitet, historisch, sondern auch für den ORF, auch für die Burgenländische Forschungsgesellschaft, für die du eigentlich arbeitest. Hat es dieses Podcast-Format, was hat das für dich verändert so im Laufe dieses Jahres? Du hast das ja sehr gut kennengelernt, würde ich einmal meinen. Sehr intensiv auch kennengelernt.
Ja, das stimmt, aber es war ein bisschen ein Kaltstart, würde ich sagen, weil wir haben uns ja letztes Jahr im November zusammengesprochen für den ersten Podcast für Novi Glas und davor habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was ein Podcast überhaupt ist. Ich meine, das ist ein bisschen so falsch wie ein Radiointerview. Ist es nicht. Wie ich mittlerweile weiß. Aber ja, ich habe mich mit dem Medium eigentlich ganz gut angefreundet und ich habe gesehen, das ist einfach das Medium der Stunde. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir uns nach wie vor mitten in einer Pandemie befinden und immer wieder von Lockdown zu Lockdown taumeln und die Leute sind dann halt im Homeoffice oder sind halt einfach mehr zu Hause, bügeln und hören daneben Podcast. Das ist sozusagen das Gebot der Stunde. Ja. Und ich glaube, die eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, auch vor allen Dingen beim Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft, wo ich ja Zahlen habe, wer hört unseren Podcast und wie und was, kann ich sagen, dass wir also mit diesem Format sehr viel jüngere Leute erreichen, die wir sonst mit klassischen Formaten, die wir machen, nicht erreichen würden. Wir haben mit unseren Veranstaltungen ein Durchschnittsalter von, weiß nicht, 50 Plus, würde ich sagen. Also so alles, was da zwischen 50 und 70 sich bewegt. Und mit dem Podcast erreichen wir jetzt plötzlich eine junge Generation, die sich um die 20 herum bewegt. Und das ist schon etwas sehr Schönes, dass du geschichtlich relevante Inhalte an eine Generation heranführen kannst, die jünger ist als ich. Und ich merke es ja auch bei Veranstaltungen, wenn dann irgendwie geschichtliche Themen aufbereitet werden, dann bin meistens ich der Jüngste, der dort ist und der nächst Jüngere ist 20, 30 Jahre älter. Das ist halt auch nicht sonderlich attraktiv. Aber ich glaube, dass da Podcasts schon ein bisschen auch Interesse geweckt haben. Und ja, daneben gelernt habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel. Wenn man sich den ersten Podcast anhört, den der Ralf und ich gemacht haben, also ist ein Gestammel, denke ich, meinerseits. Der Ralf war zu dem Zeitpunkt ja ohnehin schon ein Podcast-Profi mit Déjà-vu-Geschichte. Ist ja sehr erfolgreich schon damals unterwegs gewesen und ist es ja nach wie vor. Und ich habe sozusagen erst meine Rolle finden müssen und ich habe auch Lernprozesse starten müssen. Wie spreche ich einigermaßen solide? Wie bringe ich Sätze unfallfrei zu Ende, auch wenn sie verschachtelt sind und ein bisschen eine kompliziertere Syntax haben? Und ja, ich glaube, sehr, sehr schwer war vor allen Dingen, sich dieses abzugewöhnen und stattdessen Pausen zu machen. Immer gelingt es mir nicht, aber...
An dem sollte ich mir ein Beispiel nehmen, weil ich das überhaupt nicht kontrollieren kann. Ich wollte schon wieder ein machen und habe jetzt man das Mikrofon gehört, okay. Extra weg, dass das nicht kommt.
Mir kommt es ab und dann auch noch aus, dass mir ein ausrutscht. Ja.
Mir aber auch, aber das, also komm.
Aber das heißt, dieses Format von Geschichte Podcasts hat, und das wäre jetzt vielleicht auch was für dich, Ralf, also würdest du meinen, dass allein das Format daran schuld ist, dass sich doch eine Zielgruppe auftut, die sonst für so historische Themen nicht greifbar gewesen wäre? dass es eben nicht nur diese 50 plus, also alter 50 plus Leute sind, die bei den Symposien irgendwie antanzen, sondern dass die Geschichtsinteressierten doch auch Jugendliche noch sein könnten?
Ja, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass man da Leute abholt, die man sonst gar nicht abholen könnte. Das sind halt Leute, die du vom Symposium nicht hättest, ne? Das sind Leute jetzt alle, die so unser Alter und jünger von mir sind, die, wenn sie ein Interesse für Geschichte haben, zumindest meiner Erfahrung nach, dann gehen sie dem Interesse auch in irgendeiner Form nach. Aber das ist halt eben nicht, zu irgendeinem Symposium zu gehen mit den, um die 60-Jährigen, sondern halt, ja, wahrscheinlich auch aus dem Grund, eher irgendwas online wahrscheinlich, aber es gibt ja, und es gab auch vor Podcasts ja schon, oder parallel mit Podcasts, aber vor der großen Welle, Videoformate, die durchaus funktioniert haben, also, oder noch immer funktionieren. Da fällt mir jetzt, also der größte YouTuber, ich weiß nicht, wie viele Follower er jetzt wirklich hat, aber Mr. Wissen2Go, der hat so ein Geschichteformat, so ein deutscher YouTuber, der hat dort Hunderttausende zumindest an Abos und spricht über Geschichte. Also das funktioniert schon und der hat sicher auch eine junge Zielgruppe. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Podcasts erfinden muss, um diese Menschen zu erreichen. Aber es hilft, weil halt Podcast ein In-Medium ist. Das hat viele Vorteile, hat natürlich auch gewisse Nachteile. Ne? Man schwimmt so ein bisschen mit einer Welle mit. Ja, ist halt Pro und Contra. Aber es ist etwas, was wächst, was immer mehr Gruppen auch erreicht und gerade eben in einem jüngeren Alter auch Gruppen erreicht. Und dort kann das wirklich, ja, gewisserweise so Lücken füllen, jetzt rein zeitlich gesehen schon. Also Michael hat es vorhin angedeutet oder angesprochen, dass die Leute jetzt daheim sitzen oder stehen oder was auch immer und bügeln. Ich bügel nicht, ich glaube, man macht es im Stehen. Aber das ist halt dann so eine Zeit, die hat man vorher dann damit genutzt, dass man vielleicht parallel auf die Glotze geschaut hat oder sowas. Inzwischen immer öfter hört man einen Podcast dazu. Und wenn Leute mal anfangen, Podcasts zu hören, dann gibt es plötzlich halt immer mehr Momente, wo man das tun kann. Und ja, so wächst dann auch die konsumierte Zeit insgesamt vom Podcast. Und dementsprechend ist es ein interessantes Medium. Und das ist ja auch der Grund, warum ich ursprünglich mal damit angefangen habe.
Aber ich glaube, was man vielleicht beide gemacht haben, Ralf, im Verlauf dieses Jahres, ist, uns auch mit Sprache auseinanderzusetzen, nämlich mit kroatischer Sprache. Ich glaube, ja, wir haben beide sehr dazugelernt in diesem Jahr, oder?
Ja, also ich habe, also bis November habe ich ja in der Illusion gelebt, dass ich jetzt Burgenland-Kroatisch halbwegs brauchbar verstehen würde. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nur deine Version davon halbwegs verstehe, nach einem Jahr. Aber auch das nehme ich als ziemlichen Erfolg wahr. Also das ist schon mal ganz gut. Und ja, auf der Ebene geht auf jeden Fall was voran. Und ja, ich glaube auch, dass das ja schon jetzt, okay, das wisst ihr besser als ich natürlich, aber das ist schon ein Beitrag halt auch, ne, dass man in einem verhältnismäßig jungen Medium, aber vor allem einem gesprochenen Medium und eben nicht in Textform nur, auf, in deinem Fall Burgenland-Kroatisch, in meinem Fall halt, weiß ich nicht was, Straßenkravodisch aus dem Zagreber Hinterland, halt auch Inhalte liefert in dieser Sprache, ohne dass das jetzt irgendwie gefördertes Lernen ist, wie es leider ja oft bei so diesen Nischensprachen leider ist. Und ich glaube, dass das sowohl für uns, aber ich glaube hoffentlich auch für die Hörenden, gerade für die, die einen Bezug dazu haben, aber vielleicht nicht ganz so fließend sind, wie sie es vielleicht gern wären, was hilft. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen. Also zumindest passiv komme ich inzwischen halbwegs durch bei euch.
Schön.
Ich habe es ja anfangs erwähnt, dass ich vermutlich einer der treuesten Konsumenten des Geschichte-Podcasts bin. Ich darf ihn ja auch publizieren, ja. Ich habe jetzt viele der Episoden mir noch einmal teilweise angehört, beziehungsweise diese Shownotes mit durchgeschaut und hätte so eine kleine Prüfung vorbereitet zu den Episoden, die es, ich glaube, seit Anbeginn gab, mit dem Fokus auf dieses Jahr, aber auch etwas aus dem Vorjahr noch.
Oh weh, oh weh.
Ich habe vorher schon gesagt, ich kann mich an keine Folge erinnern, die vor November war.
Das liegt an diesem Untersuchungsausschuss und du bist kein ÖVP-Politiker, also das zählt nicht.
Das liegt an diesem Getränk, das mir der Michael immer unterjubelt und danach weiß ich nichts mehr.
Das wäre super Prüfungsfrage. Wie heißt dieses grüne Gesetz?
Ich merke es mir einfach nicht. Es heißt Green irgendwas. Green Orange.
Ja, und bestehend aus. Jetzt haben wir schon die erste Prüfungsfrage.
Indonesisches,
der Prüfling wird aufgerufen. Oh,
indonesischer Bananenlikör, aber den Namen könnte ich dir beim besten Willen nicht nennen, mit Orangensaft.
Ja, Pisang Ambon.
Pisang Ambon.
Also ich warte nur drauf, bis Novi Glas als Hauptsponsor nicht mehr das Bundeskanzleramt hat, sondern wer auch immer dieses Zeug importiert und hier vertreibt.
Hoffentlich. Ein in den Niederlanden hergestellter Bananenlikör aus Indonesien. Super.
Okay. Also, History Podcast Ultras. Das ist auch etwas für die Fangemeinde, würde ich meinen. Also, wer von diesen Fragen, ich glaube, wir werden diese Fragen noch extra publizieren, dass sich Leute das tatsächlich irgendwie anhören können und oder durch die Episoden irgendwie durchscrollen können und schauen können, ob sie denn etwas davon wissen. Gerichtet an den Prüfling Grabuschnik. Fangen wir mal mit dir an, Ralf. Episode jugoslawische Außenpolitik.
Ja.
Gegenüber welchen Staaten hat sich Jugoslawien als Minderheitenschutzmacht präsentiert?
Auf jeden Fall Österreich, auf jeden Fall Italien. Wieso haben die in Richtung Ungarn? Ich glaube nicht. Ich würde wirklich behaupten, es ist nur Österreich und Italien.
Okay. Also euer Kollege Arno Trültsch, der ja in der Außenpolitik-Folge von Jugoslawien eigentlich seine Doktorarbeit präsentiert hat, hat gemeint, dass auch noch Bulgarien da drin war.
Ach, Bulgarien war da drin. Okay, aber Ungarn nicht.
Er hat es nicht explizit erwähnt, also okay, man müsste da noch einmal reinschauen. Also ich würde mal sagen, 2 von 3 Punkten hat der Prüfling Grabuschnik.
Besser wäre ein Stein am Schädel.
So ist. Nicht so hohe Erwartungen haben. Das bringt nichts.
So. Michael, du bist ein Mann für den Nationalsozialismus aus geschichtlicher Perspektive natürlich.
Das ist auch einen Ruf, also den willst du nicht haben.
Also das ist, ja, oh weh. Der Mann,
fürs Mann für den Nationalsozialismus. So jetzt.
Ja, unser Mann in Berlin.
Episode Burgenland Kroaten und Nationalsozialismus, die zweite, also ich glaube im Widerstand war das auch die Episode mit den meisten Hörerinnen aus dieser Trilogie, glaube ich. Auch noch ein kleines Side-Fact. Michael, nenne bitte zumindest 4 WiderstandskämpferInnen, also beider Geschlechter oder was dazwischen noch, aus der Volksgruppe der Burgenlandkroaten.
Ah, das ist aber eine Frage der Definition. Da haben wir schon zunächst einmal das Problemfeld alles Bilicic. Ist das jetzt ein Widerständler oder nicht? Und dann
schau mal, ob du ohne ihn auskommst.
Bitte? Ob ich ohne ihn auskomme? Naja. Ja, wir haben zunächst einmal die Käthe Sasso, damit hätten wir mal schon eine Frau. Dann haben wir die Anna Horvath, das war die Lehrerin aus Neuberg, die ins KZ gekommen ist. Wir haben den Matthias Semelika, das war sozusagen der geistliche Widerstand. Wir haben den Franjo Kröpfel oder Franz Kröpfel, der Vater vom Bax-Schlagzeuger Franz Kröpfel, der sozusagen als Soldat in Nordafrika für den britischen Geheimdienst dann gearbeitet hat.
Ah ja.
Den Bilicic, mit dem tue ich mir ein bisschen schwer, da weiß ich nicht genau. Das Gleiche ist dann auch mit diesen ganzen Schmugglern, da weiß ich auch nicht genau, ob man das jetzt zum Widerstand zählen soll, ich weiß nicht, den Merschitz in Nikic.
Okay, aber du hast schon 4 genannt und die anderen 2. Also quasi ist ja eine Definitionsfrage, ist Menschenschmuggel oder Schlepperei etwas aus einem totalitären System heraus?
Nein, es ist eine Frage, passiert dieses Schmuggeln oder Schleppen aus altruistischen Gründen, wo ich dann eher die Position einnehme, nein, weil es einfach verdammt gut gezahlt war. Das Risiko war hoch. Ich meine, der Merschitz ist ja dann auch ins KZ gekommen, der ist im Mai verhaftet worden und im September ist er in Großrosen umgekommen. Das heißt also, das Risiko war schon hoch, aber gut, auf der anderen Seite muss man sagen, die haben sehr wahrscheinlich mit den Nationalsozialisten und mit dem Wissen der Nationalsozialisten zusammengearbeitet, sozusagen. Sonst hätte das aus meiner Sicht gar nicht funktionieren können. Und ja, das ist halt die große Frage, ob das jetzt Widerstand ist oder nicht.
Sehr gute Prüfungsantwort. Sehr gut gibt es für das. Eins plus. Das
ist, neben so einem Musterschüler ist echt Fahrt sitzen.
Aber Ralf, du wirst lachen. Ich war in der Schule immer in der letzten Reihe und habe Stunk gemacht.
Das wirkt auf mich irgendwie nicht so. Also ich weiß nicht.
Ich wirke wie der in der ersten Reihe sitzt und ständig die Hand oben hat. Frau Lehrer, bitte, ich weiß die Antwort.
Zuerst komme ich da gemütlich durch, mit 2 von 3 komme ich gut vor, denke mir so, pass, super, das ist ja locker, 3, passt. Und dann kommst du mit so einer Überantwort nach.
Und jetzt bist du geblendet vom Reichtum irdischer Schönheit. Ja. Wahnsinn. Ja.
Okay, Ralf, du hast doch eine Möglichkeit, dich zu beweisen. Was ist dir als Spezialgebiet mehr verhasst? Die Slawen in Österreich oder Ungarn 1956?
Habe ich mich dazu geäußert, oder wie?
Nein, das ist eine Frage.
Also das ist eine und dann keine kommt die Quizfrage.
Frage, so, dann kommt die Prüfungsfrage. So.
Was ist mir mehr verhasst?
Ja.
Ich komme mit beiden eigentlich ganz gut zurecht. Darf der mich jetzt etwas aussuchen?
Na, dann nimm doch die Slawen, oder?
Okay. Na gut, dann stelle ich einmal eine slawische Frage.
Weil da hast du durchgeführt durch die Folge.
Ja, stimmt. Da müsst ihr ein bisschen mehr wissen, ja. Aber das ist ein Konjunktiv.
Die Frage lautet, auf welches slawische Fürstentum geht das wohl älteste Herzogtum Österreichs zurück?
Ah ja, komm jetzt her, Mädel, bitte auf, Karantanien, natürlich.
Okay, vielleicht noch die eine oder andere Information, die ich natürlich nicht rausgeschrieben habe, also sonst ist es ein bisschen kurz.
Ach so, Entschuldigung, ja. Karantanien war ein slawisch dominiertes, nicht unbedingt geprägtes von der Alltagsbevölkerung, aber ein dominiertes Herrschaftsgebiet im heutigen Kärnten, aber darüber hinaus Richtung Steiermark, Richtung südliches Niederösterreich, so die Ecke, mit Sitz oder mit Zentrum am sogenannten Zollfeld, das ist in der Nähe von Klagenfurt, nordöstlich von Klagenfurt, und ist im 7. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht, entstanden, hatte eine slawische Oberschicht und drunter haben da halt so die alten romanisierten Kelten, die halt da immer schon waren, ne? Die haben da weitergelebt. Und das hat sich so ein paar, ja, so zumindest ein Jahrhundert so halbwegs gehalten. Und danach ist Kärnten dann in so eine Abhängigkeit von Bayern geraten. Und dann hat ja auch langsam die Germanisierung begonnen, die ja Kärnten die nächsten 1000 Jahre geprägt hat.
Und diese slawische Oberschicht ist dann mehr oder weniger erodiert worden?
Ja, da gibt's tatsächlich, kann man da diskutieren. Ich habe jetzt den Namen in meinem Kopf. Es gibt nämlich in Kärnten oder gab lange so eine ganz spezifische Klasse an Leuten, mir fällt der Name leider jetzt beim besten Willen nicht ein, als so ein Ort von niederer Adel im Prinzip, die da eventuell drauf zurückgehen, aber das ist historisch, glaube ich, nicht beweisbar. Aber in Wirklichkeit, ja, das hat sich aufgehört. Aber dafür hat sie dann eine, auch schon parallel natürlich zu dieser Herrschaft, hat sich ja auch eine Bevölkerungsgruppe entwickelt unter einfacheren Leuten, die ja auch slawisch gesprochen haben und das ja noch sehr lange getan haben und zum Teil zum Glück immer noch tun, wenn auch in immer noch schwierigen Bedingungen.
Na schau, wer ist da jetzt der Musterschüler? Ha?
Na, siehst du, gell?
Ja, mich hat einfach Glück, dass der Fokus von dem Geschichte-Podcast am Burgenland liegt und nicht auf Kärnten, sonst wärst du derjenige, der so auspacken könnte.
Vielleicht. Einigen wir uns drauf. Offiziell ist das so, ja.
Michi, magst du auch noch eine Prüfungsfrage gestellt bekommen? Dann hätte jeder zwei.
Ich könnte mich als ungeschlagener Champ zurückziehen, aber ich nehme die Prüfungsfrage, ja.
Okay, dann machen wir es ganz kurz. Okay. Was haben wir noch Gutes?
Eine Ja-Nein-Frage.
Aus der Folge, ja, Polizei und Gendarmerie, also die aus der Grenztrilogie.
Gendarm mit Charme.
Gendarm mit Darm.
Ja, hoffentlich.
Nein, umgekehrt.
Ja, außer die Freischäler haben halt blöd mit der Schrotflinte den Bauch
erwischt. Erstens die Freischäler oder die Schmuggler. Ja, als Gendarm warst du sehr exponiert.
Aber ich habe, glaube ich, wirklich gerade ein Versprechen gehabt, Gendarm mit Darm, also mit Charme, so müsste es heißen. Auf wessen Vorschlag kam es zu den Venediger Protokollen?
Naja, Moment, was heißt auf wessen Vorschlag? Die Situation zwischen Österreich und Ungarn war aufgrund der Freischärler so verfahren, dass man sich einfach zusammensetzen musste und das unter Vermittlung Italiens. Und das war der Toretta, der sozusagen die Österreicher und die Ungarn in Venedig an einen Tisch gesetzt hat. Schober war eben für Österreich dort, Banfi und Bethlen für Ungarn.
Schopron war weg.
Und Schopron, man musste sich darauf einigen. Ich meine, im Grunde hat sich Österreich die Angliederung des Burgenlandes zum Preis Schopron erkauft, wenn du es so willst. Also, reicht dir das als Antwort? Oder?
Es reicht als Antwort, weil... Gute Antwort, oder? Ralf, was sagst du?
Super, Italien hätte mir auch gereicht.
Ja, der Toretta war halt damals. Ja.
Barcelona oder Lissabon, wurscht, Hauptsache Italien.
Ja, so ist es.
Oh, Fußballweisheiten, super.
Okay. Ja, dann lass einmal die Prüfungsfragen weg. Ich glaube, wir werden unserem Podcast-Publikum und den NoviGlas-KonsumentInnen online die weiteren Prüfungsfragen, die ich noch habe, zuschicken, oder die werden da irgendwo bei der Folge dabei sein, und man kann sich in den Weihnachtsferien herum die eine oder andere Prüfungsfrage vielleicht selber stellen.
Das ist doch wie beim Standard, dieses Allgemeinwissen-Quiz.
Ja, super. Sehr schön. Ich würde meinen, wir machen noch einmal eine Retourkutsche, einen Retourblick auf das 100-Jährige. Was ich auch aus publizistischer Perspektive interessant fand, so im Laufe des letzten Jahres, war, dass es halt auch außerhalb des Burgenlands gewisse Präsentationen gegeben hat, die auf dieses 100-Jährige Bezug nehmen, und ganz prominent war dieser Pausenfüller beim 100-jährigen Jubiläum, wo man irgendwie nicht wirklich wusste, was da eigentlich gezeigt wird, zumindest aus meiner Perspektive. Und da fährt so ein Mann mit Kapperl durch ein Land, das lauter Sensenmänner und Frauen bewirtschaften, hatte ich das Gefühl. Und es geht scheinbar um einen Kartografen, Michi. Wer war dieser Mann, und ist diese Verarbeitung zu so einem Star der Burgenlandwerdung dieses Bereichs, ist das gerechtfertigt, oder hat man sich da einfach irgendeinen armen Kartografen rausgesucht und den so ein bisschen gepusht?
Ja, also die Figur ist sozusagen der Lawrence Martin, ein Kartograf, der halt Ende des Ersten Weltkriegs sich mit dieser Grenzziehung befasst hat oder dem Karten auch angelegt hat. Aber ja, ich meine, er hat schon eine Rolle gespielt. Ich hab mich jetzt nicht intensiv mit ihm auseinandergesetzt oder mit seiner Rolle auseinandergesetzt. Dazu hatte ich schlicht und ergreifend nicht die Zeit. Aber ich habe das schon mitbekommen, dass seine Rolle vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeblasen worden ist, weil er war doch nur eine Figur von vielen, die an diesem Grenzziehungsprozess beteiligt waren. Und interessanterweise war ich im September bei einem Symposium, wo ein anderer Kartograf aus Ungarn behauptet hat, dass der einfach so maßlos aufgeblasen worden ist. Der war selber nie im Burgenland, laut seinen Aufzeichnungen. Zumindest hat es dieser ungarische Kartograf und Historiker dort bei dem Symposium behauptet. Ich meine, sicherlich eine interessante Figur, in die man sich noch hineinknien könnte, sozusagen, also seine Rolle. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, intuitiv würde ich sagen, das ist ein bisschen zu sehr aufgebauscht worden, seine Rolle im Grenzziehungsprozess oder im Werdungsprozess des Burgenlandes. Also ich weiß nicht, ob er das Attribut Geburtshelfer tatsächlich verdient, und ich weiß auch gar nicht, ob er mit Hebamme mit diesem Attribut heute so glücklich wäre. Ich weiß es nicht. Okay. Ja.
Und das andere, sozusagen, große Fernsehereignis, groß war es nicht. Ich glaube, es wurde ja nicht live übertragen im ORF, sondern nur in der TV-Tek zu finden, war diese Ausstellungseröffnung in Schleining, wo der Alfons Haider sich nicht sehr, das Gegenteil von tollpatschig aufgeführt hat. Habt ihr diese Ausstellung besucht in Schleining?
Also, weiß nicht, Ralf, warst du dort?
Ich war in meinem Leben noch nicht in Schleining.
Ja, was denn? Nach Schleining kommst du nicht so oft, außer du verfährst dich.
Ich war nicht dort, aber ich habe ja die Ausrede, dass ich ja bis Ende dieses Jahres auch in Deutschland gewohnt habe. Also so wirklich nah dran war ich, ja, die längste Zeit nicht. Aber nein, ich war nicht dort.
Mhm. Nein, ich war auch nicht dort. Ich glaube, der einzige von uns dreien, der tatsächlich dort war der Konsti. Und gut, ich wüsste jetzt auch keine Ausrede, warum ich nicht dort war, weil Schleining ist, weiß nicht, wie viel werden das sein, vielleicht 40, 50 Kilometer oder so
entfernt. Die Oberwart irgendwo, oder?
Aber genau, also so am...
Ich glaube, du warst so sehr mit dem Podcasten beschäftigt, dass du es einfach nicht geschafft hast bislang, diesen einen...
Das ist einer der Gründe, ja, das stimmt. Ich war sehr beschäftigt heuer, nicht nur mit Podcasten, sondern auch mit anderen Projekten, aber ja.
Aber es könnte dich schon faszinieren. Ich meine, die Volksgruppen haben dort bei dieser Ausstellung einen Raum, und der Wein hat auch einen Raum. Also das ist so der Stellenwert.
Das stimmt. Also ich meine, Was ich so gehört habe von dieser Ausstellung, ich muss mir selbst ein Bild machen, keine Frage, aber was ich so gehört habe, ist es ein bisschen täglich alles im Ausstellungsformat. Ne? Da hängt dann so das Dress von Didi Kühlbauer neben, weiß nicht, dem Vertrag von Saint-Germain. Also das ist auch so ein Stellenwert. Ne? Aber wie gesagt, ich war noch nicht dort. Ich werde mir das, ich meine, heuer wird es nicht mehr ausgehen, aber nächstes Jahr werde ich mir das anschauen mal. Und ja, bin gespannt, wie das ist. Aber ja, ich glaube auch nicht wirklich, dass ich da jetzt da, weiß nicht, was dazu lernen würde. Ich glaube, es ist schon so angelegt, die ganze Ausstellung, dass eine breite Masse sozusagen dorthin gehen kann. Aber was ich auch so mitbekommen habe, du hast dann scheinbar in dieser Ausstellung ein Modell von Oberwart, wo diese Roma-Siedlung war. Und in diesem Modell dürfte halt auch dieses neue Spital sein. Und die Leute interessieren sich halt nicht für diese Roma-Siedlung, für das eigentliche Objekt, sondern alle wollen sehen, wie schaut das neue Spital aus. Ja. Also es ist halt, ja, es ist halt schwierig. Ich glaube, du hast da einfach so eine Bandbreite am Publikum abzudecken. Das muss ich muss mir selbst ein Bild machen,
ja, ob das gelungen ist. In 50 Jahren, wenn du die Ausstellung koordinierst zum 150-Jährigen, wird es ein anderes Podcast-Medium geben, das dann Bezug nehmen wird auf die Ausstellung, die du koordinierst.
Also lebensmüde bin ich nicht. Eine Ausstellung kuratieren in dem Format werde ich mir sicher nicht antun. Also mir sind meine Haare sehr lieb, so wie sie sind, und ich will nicht ergrauen wie ein Esel.
Das wird mit 83 relativ wurscht sein schon, glaube ich, aber sei dahingestellt.
Aber mit 83 muss ich mein Herz schonen, ja.
Schlägt dein Herz denn nicht fürs Burgenland?
Nicht so sehr, dass ich eine Landesausstellung koordinieren würde. Also das.
Irgendwo ist der Patriotismus dann auch.
Patriotismus, ja, hat seine Grenzen, ja.
Ja, erschöpft.
Wir können noch kurz eine deutschsprachige Abschlussfrage mit einer einsilbigen Antwort enden. Schaut ihr euch das Neujahrskonzert 2022 an und freut euch auf den Pausenfüller?
Nein.
Na.
Die Pachala. Steam Cemo Prelazit u Hrvatski Dio Podcaster.
Ralf, poslušaj. Ja sam tebe kamil pitat. Mi smo sada načinili UF podcast sada cijelo leto, pak mi smo se jako intenzivno bavili s povijestom gradišća. So, čas si se ti sada naučil o gradišćanskom povijestu? Ne, čat je bilo novo, čat je bilo jako drago, okay, ili tako.
Pa mislim, znao sam, recimo, veliku priču sam znao kako je to bilo, da je to bilo dio Mađarske nekako, ali sve one detalji mi su bili novi. Znači, nisam znao da Burgenland je bio dio od tri banšak, ne?
Komitati, misliš?
Komitati bili, nije banšak. I mislio sam da je to bilo jedna, ne znam, jedina u Mađarskoj. Nisam znao da nije bilo. I mislim da to je velika stvar što samo nisam znao. I meni je bilo to novo. I to je bilo baš na početku, ali i nakon toga sam puno naučio o cijeloj regiji, više manje. Jer znao za Mađarsku malo, živio sam tamo. Znam Austriju, naravno, ali sve tu na granici. I na austrijskom strani, i na mađarskom strani. To nije mi dio svijeta koji dobro znam. I još uvijek ne. Možemo zajedno ići na šta je sad ausstellung?
Izložba.
Na izložbu? Možda ja mogu malo nešto učiti tamo. I zbog toga sam stvarno, mislim, puno naučio. I hvala.
Bilo čega. Hvala tebi. Ja ću pojeti s vami na ekskurziju.
Ali Ralf, da ćemo načiniti ekskurziju tamo.
Može. Ti si sad rekao da je to sa prajte mase. Pa ko sam ja ako ne prajte mase?
Da, no ja mislim ko špar kil cuj zameš, onda i ti ideš skroz kod prajte mase. ne, ali Ralf, ja bih rekao, onda imamo jedan projekt za drugo leto. Ćemo pojeti skupno dueli Solunak, ili češ Lenik, da Solunak. Pa ćemo si pogledati tu izložbu.
To bi bilo lijepo.
Pa imamo lijep projekt za drugo leto, ili?
Super, zvuči dobro. Nakon petog i šestog lockdowna, nakon da. Toga direktno idemo.
No, si čuli, Konsti će poj s nami. Ja, on će platjat. Konsti će platjat, a mi idemo, super. Idemo tamo. Super.
Imamo plan. E sad, i Konsti je nešto pripremio za nas danas,
da.
Jel da?
A so?
Точно, да. Заправо, јас сам интервјуо едну особу кај е била на тој изложби, па кај е исто била јако поменентна у том лајвстриму о столетном јубилеју, најме свидокинју Холокауста Кете Саса, она е сада 96 лет стара, а деш јако, јако фит во глави, а исто фит на телефону, пак с тим би могли завршит ову епизоду за данас, пак ми се чуемо, другачи, дарај слушатели.
U novom letu.
U novom letu.
No onda van sin želi in sretne svjetke, pak sretno novo leto, ne?
Tako je.
Sada u hrvatskom dilu imam možda jedan mali special. Ja sam se nedavno pominao s svidokinjom Holokausta Kete Saso. O tom kako je ona doživila 100 let gradišće i nač se ona spomina u vjezi s tim početkom gradišća. Kete Saso je bila i častni gost pri onoj velikoj priredbi o 100 let gradišća u Solunku kad se otvarala izložba o jubileju. Ja sam ju pitao ča ona veli ovom letu koje je sada skoro mimo, pak ča ona veli izložbi?
Ja sam mjeru svan spala, ja sam to rekla što sam si ja mislila, ja si ništa prava napisala, ja sam im nek povidala kako inteligentni ljudi su v Brnlanti, skoro saki je tri, ugerski, hrvatski i nimški govorili. Pak se na to da veselo fatrak, onda smo rekli, to je Zola, original. Sam i dueli prošla, sam si ga pogledala. To ni nako gon znuter pasalo. Ali ja sam im rekla.
Da, to paše, to paše. Vi ste živi dokumenat, ne?
Da, da.
Pak, ja mislim da je sigurno iz vašega... Znam da lipo bilo to vidit.
Moj stari otac, to je Golubić, da? Da je bil skoro tako dugo va uči kod i ja. Da je bil... Žiš, na Puji je bila partija demokratija. A oni su šušava bili, jer su to te s njimi djelali. Ovo je bila monarhija, su je zapeli, jer su bili šupruani hojmaškiri, vauzi i to pa svakoga im povidal da moj stari otac bili prehetskemper, socijaldemokrat.
To je onda DNA, ili?
Jojo. Zano su majka tako spametni bili, kad su mjene zapeli, da su senek za mano nišli, kad je bilo moguće.
Oh, kako lipo.
Pesuh sam
tu ostala. Pesuh?
Ima se drugi put za
pesuh. Ok. Kete, lipa ti hvala.